haben auch immer mehr einen Shift in prozessierte Nahrungsmittel. Wir entfernen uns auch immer mehr von dem Natürlichen. Wir haben eine steigernde Weltbevölkerung. Das heißt, die Erträge der Landwirtschaft müssen immer mehr, also es geht jetzt immer mehr auf Quantität als auf Qualität. Ja, ein Bewusstsein schaffen, was führe ich denn in meinen Organismus ein?
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt viele Gründe für eine Revitalisierung, Prävention oder Rehabilitation. Unser Körper gibt uns meist, wenn auch nur in Schüben, kleine bis große Signale. Wir müssen nur wissen, sie zu verstehen. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast des Alpha Tower Health Resort. Daniela und Bernhard Sebastian Lütze suchen Antworten auf die Fragen: Was macht ein gesundes Leben aus? Oder was kann ich dafür tun, möglichst lange fit zu bleiben? Und vielleicht lässt sich mit diesem Wissen sogar ein längeres Leben führen.
Krebs zählt zu den größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Doch noch nie waren die Möglichkeiten, eine Krebserkrankung zu erkennen, gezielt zu behandeln und langfristig zu kontrollieren, so vielfältig wie heute. Die moderne Krebsmedizin verbindet hochpräzise Diagnostik mit innovativen Therapien, die individuell auf die biologischen Eigenschaften eines Tumors und die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten abgestimmt werden. In unserer heutigen Folge gewähren wir einen Einblick in die wichtigsten Entwicklungen der modernen Krebsmedizin. Dazu sprechen wir mit Dr. Med. Julian Weingärtner. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Vielen Dank für die Einladung.
Servus Julian, schön, dass wir uns heute zu dem Thema moderne Krebsprävention treffen. Vorab eine Frage: Wie sieht für dich ein schönes, entspanntes, freies Wochenende aus?
Ah, das ist eine gute Frage.
Wenn es eins gibt.
Ja, wenn es eins gibt. Es gibt die zum Glück. Als Radio-Onkologe habe ich jetzt den Vorteil, dass ich nicht so oft Nachtdienste oder Dienste generell machen muss. Dementsprechend, ich verbringe ein Wochenende eigentlich immer gerne in der Natur, also hier in Berlin, es gibt viele Seen, also an Seen fahren oder auch mal einen ausgedehnten Spaziergang, eine Runde laufen, joggen gehen über das Tempelhofer Feld, plus in Kombination mit sag ich mal, der Gemeinschaft, Tribe, also mit Freunden, Abendessen, sich austauschen, gemeinsam in ein Museum, eine Galerie gehen oder auch gemeinsam mal raus aus Berlin fahren, ja, da am Wochenende verbringen. Genau, und ja, gut essen, ausreichend schlafen, ausschlafen, schönes Frühstück machen, Sonnenlicht ja, genießen.
Ja, und das ist auch bei diesen Temperaturen in Berlin gut möglich.
Ja, absolut. Also ich war heute Morgen Tennis spielen, also da habe ich schon so mal ein bisschen meinen Vitamin-D-Speicher gefüllt für den heutigen Tag. Und ja, schon eingekauft, später und dann gibt es Abendessen.
Damit wir mal den Einstieg in unser Thema finden, was oder kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal ein bisschen erläutern, was man unter der modernen Krebsprävention grundsätzlich verstehen kann, aus deiner Sicht, was sich da auch so entwickelt hat?
Ja, also da scheidet sich jetzt natürlich der Weg der klassischen Schulmedizin von der funktionellen Medizin oder Root Cause Medicine, also der ursachenorientierten Medizin, sehr stark. In der Schulmedizin oder generell werden drei klassische Arten der Prävention unterschieden. Das ist einmal die Primärprävention, die Sekundärprävention und Tertiärprävention. Was ist das jetzt genau? Was versteckt sich in diesen Worten? Also Primärprävention ist Entstehung verhindern, also Nichtrauchen, Gewichtsnormalisierung, Bewegung, antientzündliche Ernährung, auch Impfungen gehören dazu, Toxinreduktion und generell, sag ich mal, Umwelteinflüsse reduzieren. Und Sekundärprävention ist eigentlich Früherkennung. Ja, also frühe heilbare Stadien finden. Dazu gehört die Darmspiegelung, Mammographie, HPV-Abstriche oder jetzt ganz neu auch eingeführt, so Low-Dose-CT, also man Computertomographie macht für Patienten, die eben schon lange rauchen. Und das ist eigentlich Früherkennung. Und dann gibt es auch die Tertiärprävention. Das ist dann, wenn man die, also im Fall von Krebs, Rezidive oder zwei Tumoren eben verhindert und oder Funktionsverlust verhindert, die Patienten zum Beispiel in die Reha schickt oder die Entzündung dann senkt oder versucht, die Muskelmasse zu erhalten oder halt eben, ja, so Sachen. Aber eigentlich, so was wirklich so der größte Hebel hat und auch in der funktionellen Medizin so im Zentrum steht, das ist die Primärprävention, das ist die echte Prävention. Das andere ist, wie gesagt, Früherkennung und ja, Rezidivvermeidung. Aber wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann ja, dann muss man durch einen echt steinigen Weg gehen. Und der Weg der in der Onkologie, der ist schon sehr steinig. Also Operation, Strahlentherapie, Chemo, oftmals kombiniert, das nennt man dann trimodal. Und das ist natürlich dann heftig, wenn man dann eine OP hat, dann kriegt man noch eine Strahlentherapie und eine Chemo auf das wunde OP-Gebiet, auf den Flap oder ja, das, diese Rekonstruktion. Und dann noch die Chemo und die selber ist ja auch oft unspezifisch. Also klar, der Trend geht immer mehr zu zielgerichteten Therapien, aber auch die zielgerichteten Therapien haben starke Nebenwirkungen und ja, da kämpfen viele jahrelang und dementsprechend ist eben die Primärprävention, die echte Prävention, dass es dass gar nicht erst der Krebs entsteht.
Und weil du jetzt, hat bei mir kurz das Licht geleuchtet, bei Darmspiegelung.
Ja, das leuchtet ja, immer bei Darmspiegelung.
Ja, das schiebe ich immer so vor mir her.
Du bist ja auch noch jung, oder?
Ab 40 sollten wir es machen, ja. Oder?
Also ab 50, wenn man eine familiäre Prädisposition hat, also wenn es Darmkrebs in der Familiengeschichte gibt, da gibt es ja verschiedene genetische Erkrankungen, wo man vermehrt Polypen bildet, dann auch früher. Aber es ist so im klassischen Falle eher eine Erkrankung des höheren Alters. Also
man stellt sich das immer so ganz schlimm und altmodisch vor, aber gibt es da schon modernere Vorgehensweisen?
Angenehmere.
Na, also man wird ja meistens mit Propofol in einen Zustand gebracht, wo man nicht so viel mitbekommt. Davor muss man natürlich erstmal diese scheußliche Flüssigkeit trinken, um den Darm zu säubern. Es gibt natürlich auch schon kleine Kameras, die man schlucken kann. Das ist vor allem relevant, wenn man den Dünndarm absuchen möchte, weil da kommt man ja nicht rein in den Dünndarm, sondern in den Dickdarm. Aber das ist jetzt nicht die klassische Darmkrebsvorsorge. Und das Elegante, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, bei der Darmkrebsvorsorge ist ja, dass man eventuell Polypen halt auch schon gleich abtragen kann. Das heißt also, man hat auch gleich schon eine Therapieform inkludiert. Das heißt also, ist nicht nur reine Diagnostik. Also okay. Dementsprechend.
Man alles in einem gleich gemacht. Ja,
okay. Ja, man macht es ja auch erst alle 10 Jahre. Also dann wiederholt man es nach 10 Jahren meistens.
Wenn wir jetzt bei dem Darmkrebs kurz bleiben, gibt es doch vor, also merkt man das vorher schon durch, weiß nicht, Blut im Stuhlgang oder Schmerzen oder irgendwie Unwohlsein oder so, dass man sagt, okay, da könnte jetzt wirklich was sein oder so eine Darmspiegelung machen?
Klar, also da gibt es natürlich verschiedene, also so Teerstühle oder so, wäre natürlich ein Alarmzeichen oder generell, wenn der Stuhl sehr dunkel ist, also Stiftstühle, dass er sehr dünn ist, dass sozusagen der Stuhl sich da, aber dann hat man schon ein spätes Stadium. Blutauflagerungen selber, also man kann so einen Hämokulttest auch machen, alternativ zur Darmspiegelung, wenn man sagt, okay, das will ich jetzt möglichst vermeiden. Das ist natürlich nicht ganz so spezifisch und sensitiv. Da kann man auch alle 2 Jahre einen Hämokulttest machen, alternativ. Das ist ein Stuhlbriefchen, wo man nach Blut untersucht wird. Aber viele haben natürlich Hämorrhoiden oder irgendwelche anderen Ursachen, weshalb auch mal Blut in den Stuhl kommen kann. Und gerade so frische Blutauflagerungen auf dem Stuhl sind meistens eigentlich immer Hämorrhoiden.
Damit wir jetzt zur Krebsprävention nochmal kommen, wo siehst du da den größten Hebel in der heutigen Zeit?
Ja, da gibt's einige Hebel. Aber man kann sich einfach mal angucken, wie ist denn die Verteilung? Also klar, natürlich, Alter ist ein Risikofaktor. Den kann man natürlich nicht vermeiden. Wobei ich jetzt auch gestern eine interessante Studie zur Longevity-Substanz, die in den Pi-1-Stoffwechsel, also wenn sie so ein Pi-1-Inhibitor, der die Makrophagen sagen, die Fresszellen wieder aktivieren soll, dass die alten Zellen aufgefressen werden.
Genau, das haben wir ja auch gehört.
Ja, das habe ich gestern erst gelesen. Also da gibt's natürlich auch irgendwie, dass man die verjüngt oder auch Fasten und so weiter.
Das wäre der ewige Jungbrunnen dann.
Ja, das ist der ewige Jungbrunnen. Da forschen ja viele dran und Peptide und das ist ja viel, viel in Bewegung. Schauen wir auf die Risikofaktoren, die wir aktuell sicher reduzieren können. Da ist es eben so, dass nur 5-10% aller Krebserkrankungen sind genetisch und durch familiäre Vorbelastung. Das heißt, im Umkehrschluss 90-95% sind potenziell vermeidbar.
Und durch den Lebensstil.
Also genau, 25% sind Umwelteinflüsse. Dazu gehört also Feinstaub, Luftverschmutzung, aber auch Lösungsmittel, Pestizide in Pflanzen, UV-ionisierende Strahlen, Bisphenole, Parabene, also diese ganzen Sachen, die auch teilweise in den ganzen Kosmetika drin sind, PFAS, her- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, Ewigkeitschemikalien auch genannt, und hormonelle Disruptoren, die auch in Kosmetika oft drin sind, und aber auch Infektionen, EBV, HPV, also gerade DNA-Viren, die ihre eigene DNA einlagern in das Genom von uns Menschen. Das sind so Umwelteinflüsse, 25%, wie gesagt, 30% Lebensstilfaktoren, dazu gehört also Rauchen, Alkohol, mangelnde Bewegung, Schlafmangel, daran kann man, ne, 30%, und 35%, und das ist auch nochmal ein Riesenhebel, Adipositas und Ernährung. Das heißt also, viszerales Fettgewebe, das ist ein extremer Driver von Silent Inflammation, also stille Entzündung, die ganz so eine ganze Kaskade triggert an Problemen, Immundysfunktion und Gefäße, die einwachsen, und also kann man auch noch drüber sprechen. Aber also diese Insulinresistenz und viszerales Fettgewebe, das ist ein Riesenthema. Und da kann man schon echt, also viele gastrointestinale Tumore vermeiden, Prostatakarzinome, Brustkarzinome, Endometriumkarzinome, all diese Sachen, ja. Also tatsächlich 90-95%, das ist viel Raum für Selbstwirksamkeit, dass ich auch mal den Patienten versuche zu vermitteln.
Und welche Krebsarten lassen sich durch die Prävention am besten beeinflussen oder?
Ja, also da gibt's, wie gesagt, gastrointestinale Tumoren, Prostata, Brustkarzinome, Endometriumkarzinome, die sind auch teils sehr hormonabhängig. Du hast ja auch oftmals durch diese ganze Verlagerung von in entzündliches Milieu ein Shift zu oftmals einer Östrogen, also einen starken östrogenlastigen Hormongleichgewicht. Aber auch andere Tumorarten. Klar, bei vielen weiß man es nicht. Also gerade so hirneigene Tumore wie Gliome, Glioblastom und so weiter. Da weiß man, okay, es ist Strahlung, radioaktive Strahlung, also die wenigsten haben ja wirklich eine hohe radioaktive Belastung, außer man ist natürlich jetzt im Schwarzwald und geht dann oftmals in den Keller, da hat man oftmals hohe Radonbelastungen, auch im Erzgebirge. Da muss man natürlich immer achten, dass man gut lüftet. Das ist wirklich ein relevantes Thema und vielleicht auch nicht das Leitungswasser trinkt, sondern das halt auch filtert, das sind dann schon relevant, weil das auch manchmal auch recht hoch gemessen wird, dann auch bei uns in der Praxis.
Okay, interessant.
Sehr spannend, ja.
Aber man sieht immer wieder, dass auch, dass sie die Ernährung, Schlaf, also so wie man lebt, das zieht sich so durch, wie so ein Faden durch, bei allen Themen, gell, was man so hat, eben, das ist schon, also ich habe schon glaubt, dass sehr viel genetisch ist.
Das sagt man ja, die Genetic loads the gun, aber der Lifestyle und die ganze Ernährung und so weiter, das pulls the trigger. Ja, also man hat viel eben, du hast eben epigenetisch durch verschiedene Lebensstilfaktoren Dinge, die man tut oder Dinge, die man nicht tut, werden verschiedene Gene aktiviert und dann beginnt die Kaskade. Und ich sage immer so, es ist, also wir gucken uns, also mein Modell ist wie so eine Eisberg-Symbolik, was so die, oben hast du die Tumorerkrankung, über der Wasseroberfläche ist diese die Spitze des Eisbergs und unten drunter hast du dann das, was eigentlich darunter schlummert. Und ganz unten hast du die Root Causes, das heißt also die ganzen Ursachen, also Lebensstil, Stress, Ernährung, psychosoziale Faktoren, also in welche Beziehung bin ich, gibt's auch sehr toxische Beziehungen, Schlaf und Erholung, Umwelttoxine, Sport, Bewegung und eben die genetische Disposition. Es muss nicht immer sein wie das BRCA 1 und 2 Mutation, also das ist Breast Cancer zugehörige, also so Brustkrebs zugehörige genetische Mutationen, da auch Jennifer Lopez hat,
Angelina Jolie,
sorry, ja genau, ich bin sehr schlecht mit den Promis, genau, die hat sich ja dann auch die Brüste abnehmen lassen, weil sie ist, diese BRCA, auch da muss man sagen, nur bei der BRCA 1 Mutation beispielsweise nur 60% bekommen dann auch wirklich haben eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie Krebs bekommen. 40% mit dem BRCA1-Mutation kriegen trotzdem keinen Krebs. Das heißt, auch da ist Spielraum. Es muss nicht immer ein schicksalshafter Werdegang sein, der nicht eingemeißelt ist, sondern da gibt es eben auch in dem Organismus Fähigkeiten, trotzdem zu verhindern, dass diese Mutationen entstehen und Krebs entsteht. Und eben diese Root Causes, die sind so ganz wichtig. Und genetische Dispositionen, dazu meine ich auch, viele haben so Entgiftungsstörungen. Die sind relativ häufig, ja. Dass man beispielsweise verschiedene Medikamente oder aber auch Alkohol beispielsweise nicht richtig entgiften kann. Da gibt es zum Beispiel die Aldehyd, Dehydrogenase. Also wenn du Alkohol trinkst, das Ethanol, das ist ja ziemlich interessant. Wenn wir so einen kurzen Schweif machen wollen, ist eigentlich eine ganz interessante Substanz, weil die ist ja lipophil und hydrophil. Das heißt, also sie hat fettlösliche und wasserlösliche Eigenschaften, ist sehr klein, kann viele Membranen durchwandern und kommt da eigentlich kommt in die Blutbahn und von dort in der Blutbahn eigentlich in alle Zellen des Körpers. Ja. In den Zellen selber, vor allem in der Leber, aber auch im Magen beispielsweise. Der Magen hat auch schon so eine erste Verstoffwechselung. Das heißt, wenn man einen leeren Magen hat, dann geht der Alkohol schneller in die Blutbahn. Das heißt also, man hat auch schon, weil man sagt ja immer so, ja, ich habe nicht genug gegessen. Aber es ist tatsächlich so, weil in den Magenzellen, da ist schon die, ist auch Alkohol, Dehydrogenase, also dieses Enzym, das den Alkohol aufschlüsseln kann und in der Leber. Und in der Leber, wie gesagt, da wird das dann abgebaut und da entsteht in dem ersten Schritt Acetaldehyd. Und das ist hochtoxisch. Das wäre toxisch. Macht DNA-Schäden. Und dabei wird übrigens NAD+ verbraucht. NAD+, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn in der Longevity-Szene, so alle machen NAD+ und NMN und diese ganzen Supplements, die zählen ja alle auf diesen Pathway, um NAD+ zu erhöhen. Datenlage ist begrenzt, ist auch sehr teuer, aber es ist so das Longevity-Molekül. Und das NAD Plus wird da massiv verbraucht in dieser Reaktion. Und dadurch entsteht NADH. Es akkumuliert sich auch in den Zellen, ist auch toxisch tatsächlich. Und jetzt haben viele Leute, also dieses Acetaldehyd, das muss sofort weiter verstoffwechselt werden, ja, weil wenn es in der Zelle bleibt, macht es halt auch DNA-Schäden. Und das ist eben die Aldehyd-Dehydrogenase, die macht dann den nächsten Schritt von Acetaldehyd zu Acetat, das dann wasserlöslich ist, nicht so toxisch und ausgeschieden werden kann.
Okay.
8% der Weltbevölkerung, vor allem Asiaten, haben eine genetische Mutation oder eine genetische Prädisposition, wo eben diese Aldehyd-Dehydrogenase nicht wirklich funktioniert. Das heißt also, du kannst diese Masse an Acetaldehyd, die entsteht durch den Alkoholkonsum, also Ethanol, diesen Abbau, das können die nicht weiter verstoffwechseln. Das heißt, es akkumuliert sich in der Zelle und die haben dann zum Beispiel auch ein massiv erhöhtes Risiko für Speiseröhrenkrebs. Also auch das muss man auch beachten. Also wie ist denn die Entgiftungsleistung? Und da gibt es eben sehr viele verschiedene Enzyme, die man auch messen kann. Und ich habe auch eine Patientin, die kann Koffein beispielsweise nicht weiter verstoffwechseln oder Katecholamine. Das heißt also, wenn die viel Adrenalin ausschüttet oder halt Koffein trinkt, dann wird die halt ganz unruhig und hippelig und hat generell ein sehr hohes Nervositätspotenzial. Und wenn man das meint halt auch mit, sag ich mal, der genetischen Disposition. Nicht nur gibt es Krebs in der Familienanamnese, sondern auch gibt es eben auch eine genetische Disposition, dass man nicht richtig entgiftet. Ja, und dann kommen meistens so im Leben dann, wenn man diese ganzen Root Causes halt nicht so richtig im Auge behält und einen ungesunden Lebensstil führt oder halt auch da reingedrückt wird, ne? Dann kommen halt oftmals dann sogenannte Antecedents, Triggers und Mediators. Also es gibt dann Dinge, die dann diesen ganzen Prozess dann entweder triggern oder verstärken oder dann eben Stoffwechselstörungen, die dann daraus entstehen. Das ist die Insulinresistenz, die stille Entzündung, die gestörte Entgiftung, die Immundysfunktion.
Kommt alles zusammen.
Genau, die Darmbarriere, die nicht mehr funktioniert. Die hormonelle Dysregulation. So, und dann passieren schon die ersten Sachen. So, und dann, ja, dann kommt es eben zu Mitochondrien, funktionieren nicht mehr richtig. Du hast diese Entzündung, du hast auch diese Hallmarks of Cancer. Und so, diese DNA-Schäden werden nicht mehr repariert. Du hast Zellen gehen in so eine Zellalterungsprozess, zelluläre Seneszenz. Du hast den programmierten Zelltod, der nicht mehr, sogenannte Apoptose, die nicht mehr richtig funktioniert. Apoptoseresistenz nennt man das auch. Und so überleben dann Zellen, die eigentlich ausgemistet werden sollten, überleben dann und können sich dann ihr Nest bauen. Ja. Also wenn wir uns unterhalten, ja, entstehen auch Krebszellen, also Mutationen, DNA-Mutationen in unserem Körper. Aber wenn das Immunsystem richtig funktioniert, dann werden die detektiert und abgetötet. Und dann kommt es gar nicht erst zu einer manifesten Tumorerkrankung oder dass sie halt eben weiter wachsen, sich replizieren, sondern das ist schon multifaktoriell. Da müssen viele verschiedene Punkte schieflaufen, damit sowas eben passiert.
Und da gibt es ja eine unglaubliche Anzahl an Zellen, die man sich erneuern. Wir hatten mal eine Folge mit Nina Ruge, ist schon 2-3 Jahre her. Da hatten wir eigene Folge nur für die Zellforschung gemacht und das habe ich noch ganz dunkel im Kopf. Es war ja ein unglaublicher Prozess, der da stattfindet. Also, okay. Echt der Wahnsinn.
So Krebszellen bildet man die täglich. Und wenn das Immunsystem stark genug ist, dann wird das so ausgeschieden oder da kommt es gar nicht so weit.
Genau, also potenziell, es gibt eben immer wieder Zellen, die schafft, du hast ja sagen, verschiedene Regulationshebel und Mechanismen in der Zelle und es müssen schon sehr viele nicht mehr funktionieren, damit die Zelle wirklich, also die Zelle ist ja so, dass es meistens aus einem Normalgewebe entsteht diese Zelle, die schafft es aber, sich nicht mehr an die vorgegebene Regulation zu halten. Also wenn jemand sagt, die wird anarchistisch, ja, die geht nicht mehr zur Arbeit und erfüllt ihre Aufgabe, sondern die fängt plötzlich an, irgendwie wild zu wachsen, sich zu vermehren, in andere Zellstrukturen einzuwachsen und verliert immer mehr die Form eines gesettelten Arbeiters und wird immer mehr eben zu einem wildwuchernden der wildwuchernden Zelle. Und wenn wir, also jetzt in unserem Körper gibt es eben manche Zellen, die schaffen das, zum Beispiel den ersten Schritt zu machen, aus quasi diesem Zellzyklus zum Beispiel herauszusteppen, aber das wird sofort erkannt. Es gibt einen Mechanismus und dann kommen T-Zellen oder Makrophagen und Makrophagen, die werden abgebaut, direkt abgetötet. Und so kommt es dann gar nicht, dass die dann die nächsten Schritte durchführen können, um dann wirklich zu manifesten Tumorgewebe zu, also sich so zu vermehren, dass es dann wirklich manifeste Tumor ist.
Damit wir nochmal kurz den Sprung zur Prävention machen. Jetzt natürlich gibt es viele, die sagen, ja, Rauchen und Alkohol ist ungesund, wissen wir, aber man muss ja nicht päpstlicher wie der Papst sein, man kann ja mal so locker machen, die Dosis macht das Gift und so wie wir zwei, wir trinken im Grunde genommen sehr, sehr wenig bis keinen Alkohol, also wir sind nicht so
Rauchen auch typisch. Nicht. Also ich habe geraucht, aber das ist schon lang her, also das ist wirklich...
Und auch das ist ja die positive Nachricht, dass sich durch einen gesunden Lebensstil das Ganze wieder verbessern kann. Und wenn man Jugendsünden hatte, so wie es auch bei mir war, dann verbessert sich das auch wieder in die positive Richtung. Aber natürlich, jetzt wollen wir nicht gleich alles völlig in Frage stellen, aber ist es deiner Meinung nach auch so, die Dosis macht das Gift? Oder ist jetzt auch hinzukommend die ganze Veränderung mit Stress und Klima und sonstigen Dingen so hoch geworden, dass das Thema der Ernährung und Alkohol und Rauchen viel strenger geworden ist wie früher?
Ja, das ist ja gute Frage. Also wir können uns den ganzen Noxen nicht entziehen, den meisten. Also gerade Umweltnoxen, wir werden immer unser System mit Noxen belasten. Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Viel kann der Körper auch regulieren. Man sagt ja auch manchmal auch so Hormesis, dass man auch ein kleiner Reiz kann eventuell, das ist auch diese Idee vom Radonstollen beispielsweise, dass man, wenn man so ein bisschen strahlt, ich bin da ein bisschen kritisch, aber das ist so die Idee auch in der Naturheilkunde oftmals, dass man mit einem leichten Reiz dann auch eine Anpassung des Organismus erzielen kann. Damit will ich aber nicht meinen, dass man einmal täglich eine Zigarette rauchen soll, um das ganz klar zu sagen. Ich will nur sagen, dass wir kriegen jeden Tag, sag ich mal, Noxen, Toxine in unseren Körper. Und ich finde schon, dass es wird immer mehr. Wir haben auch immer mehr einen Shift in prozessierte Nahrungsmittel. Wir entfernen uns auch immer mehr von dem Natürlichen. Wir haben eine steigernde Weltbevölkerung. Das heißt, die Erträge der Landwirtschaft müssen immer mehr, also es geht jetzt immer mehr auf Quantität als auf Qualität. Das heißt, es wird mehr gesprüht. Viele konventionelle Bauern sagen, es lohnt sich nicht, ökologischer Anbau. Für den Weizen, für den Roggen, für den Zuckerrüben, letztens mit dem Land unterhalten, kriegst genauso viel, also für den Bio kriegst du genauso viel auf dem Markt, wenn du das produzierst, wie für konventionelle Produkte, nur dass eben deine Erträge um 30% niedriger sind. Okay, dann machen die meisten konventionell, das heißt, du hast natürlich dann auch da die höhere Pestizidlast. Also wir haben da schon immer mehr, auch das Trinkwasser, es wird immer mehr PFAS, Ewigkeitschemikalien, die gehen ja nicht raus. Das wird ja immer mehr. Und mit jedem Coffee-to-go-Becher und Teflonpfanne, die über die Ladentheke geht, oder produziert wird und fertig Box, die man sich bei Volt oder Lieferando bestellt, entsteht, kommt nochmal mehr PFAS, das wieder in der Umwelt landet und dann schlussendlich ins Trinkwasser. Die EU-Richtlinien werden zwar strenger, aber das stellt auch die Klärwerke vor massiven Problemen dar, das rauszufiltern. Das heißt also, was wichtig ist, ist, dass man die Noxen auf das Drastische reduziert, die man vermeiden kann. Und dazu gehört eben, ja, ein Bewusstsein schaffen, was führe ich denn in meinen Organismus ein? Ja? Genau. Also das Exposom, ja. Also wir sind, was wir absorbieren. Und das ist auch so eine Anregung, die ich immer mache, so ein Bewusstsein schaffen für unser tägliches Terrain. So, weil wir entscheiden jeden Tag, was in unser System gelangt. Die Lunge, also was atme ich ein, Luftqualität, ja, Wohnraumgifte, so habe ich irgendwelche PFAS, Polyvinylchlorid, PVC-Böden, die ausdünsten, ja, die haben viele Leute. Wohne ich in Berlin an der Sonnenallee, da habe keinen Luftfilter, aber die ganze Zeit, ich sehe sie auch hier in Kreuzberg, auf meinem Balkon, ich habe immer eine Feinstaubschicht. Hier, ja. Nach einer Woche ist Feinstaub drauf. Ihr habt natürlich jetzt, ihr wohnt wahrscheinlich am Berg, perfekt. Aber auch zum Beispiel in den Landregionen, da wird auch viel gesprüht, das heißt, man hat auch viel also gerade wenn gesprüht wird, sollte man auf jeden Fall achten, dass die Fenster zu sind und da ist ein Luftfilter nicht so schlecht. Dann der Darm, ja, also was esse und trinke ich? Also was für eine Lebensmittelqualität? Ist das Bio? Wo kommt es her? Ist es prozessiert? Dann Wasserqualität. Leitungswasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel. Bestkontrollierteste, ja, man misst 60 Sachen, Substanzen, aber 2000 misst du eben nicht. Also gerade, es gibt ja auch Studien dazu, dass gerade in Regionen, wo eben die Kontrazeptiva, also die Antibabypille genommen wird, dass Amphibien im Wasser, in den Gewässern eine Verweiblichung zeigen. Durch die vielen Östrogene.
Wahnsinn.
Und
Wahnsinn, was das für einen Verlauf nimmt.
Ja. Und das wird auch alles nicht rausgefiltert in der Kläranlage. Da habe ich letztens auch einen Podcast gehört, der hat überhaupt nichts mit ganzheitlicher Medizin zu tun gehabt. Da ging es um das Rattengift, also ging um die Rattenplage. Das war, glaube ich, SWR2 Wissen oder so. Und da ging es darum, dass eben diese Austragung in der Kanalisation von diesem Rattengift, das sind ja meistens so Blutverdünner, und die Ratten essen das dann und laufen dann weiter und stoßen sich dann irgendwo am Bagatelltrauma und verbluten dann innerlich. Das müssen sie so machen, weil wenn die einen Köder auslegen würden und die Ratten würden da direkt vor Ort sterben, dann würden es die anderen Ratten nicht essen, weil die sind sehr schlau. Und darum ging es eben, dass diese Ratten dann halt irgendwie weiterlaufen in der Kanalisation und dann ins Wasser fallen, vollgeladen sind mit diesem Rattengift. Und dann meinte eben auch in diesem Podcast, dass das Rattengift kann nicht rausgefiltert werden aus dem Wasser, von den Kläranlagen. Das heißt, es kommt zum mini kleinen Teil auch durch, nur als Beispiel, durch den Wasserhahn. Und ja, da ging es ja darum, dass eben die Ratten, die hier oben die Krankheiten verbreiten, gar nicht die Rattenpopulation ist, die in der Kläranlage lebt. Mhm. Naja, das ist nur als Beispiel. Aber so Wasser, das wird natürlich nicht gemessen beispielsweise. Also und PFAS kann man, wie gesagt, da gibt es zwar strengere Richtlinien, aber man kriegt das nicht komplett raus. Und es wird jedes Jahr mehr werden. Und wenn du jeden Tag 3 Liter Wasser trinkst und du hast ein Nanogramm, also kleinste Anteile von PFAS, dann ist es zwar in dem Moment, wo man es trinkt, nicht schlimm, aber wenn man das natürlich sein ganzes Leben lang macht, jeden Tag, dann akkumuliert sich das schon und das PFAS geht nicht aus dem Organismus raus. Das heißt, es heftet sich an Albumin, das ist ein Protein im Blut und geht dann über die Niere, wird dann da abgespalten, wird aber von der Niere wieder resorbiert, heftet sich wieder an Albumin und das zirkuliert in unserem Körper und das PFAS, also diese polyfluorierten Alkylsubstanzen sind eine Riesengruppe und die auch in den Wasserwerken werden die, ich weiß gar nicht, die 10 häufigsten oder so gemessen, aber das ist eine Gruppe von heterogene Gruppe von 2000 Substanzen.
Wahnsinn.
Und die kann man gar nicht alle messen. Und ja, und man sieht ja auch, die Gewässer sind total belastet. Also die Havel beispielsweise in Berlin, die ist, und die Spree, die sind komplett mit PFAS belastet. Und deswegen gibt es da ja auch ein Badeverbot. Es gibt immer wieder Demonstrationen, wo dann die Leute sagen, wir wollen hier ein Freibad haben oder ein Flussschwimmbad. Aber die Gewässer sind halt komplett verseucht mit diesen Chemieabfallprodukten.
Ja, dann kriegt man mal jetzt, wenn man dir zuhört, echt ein Bewusstsein, ja, wie alles zusammenhängt. Ja. Und ich muss schon sagen, man sollte, glaube ich, einfach ein Bewusstsein für alle Dinge haben, dass man auch bei der Ernährung etwas darauf achtet.
Ja, Kosmetik, Cremen. Also für mich war das vorher, okay, die Creme passt. Mittlerweile, also man befasst sich ja dann auch damit irgendwann, gell, weiß man dann schon, okay, da lieber nicht, gell, sondern diese Creme. Und teure Cremen muss nicht immer gleichzeitig heißen, es sind die besten Cremen oder die beste Kosmetika, gell, da gibt es Unterschiede natürlich. Man muss halt da wirklich vorsichtig sein und das sind so kleine Dinge auch beim Einkaufen, okay, ja, muss ich drauf schauen, wenn ich das dann drinnen habe.
Werbung. Unsere alpine Lage auf 1700 Metern erfüllt ideale Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit, die Stärkung der psychischen und physischen Vitalität sowie die Genesung im Sinne der Präventivmedizin. In Zusammenarbeit mit Expertinnen entwickeln wir seit nunmehr 10 Jahren unser Gesundheitskonzept, welches den Wert der Umgebung und die Wirkung der Natur in ihre Vorbeugungs- und Heilmaßnahmen einbeziehen. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich die Lage positiv auf den Körper aus und eine ganzheitliche Regeneration stellt sich ein. Stille als neuer Luxus. Bei uns im Alpha Tauern Health Resort in Österreich. Werbung Ende.
Da habe ich auch ein gutes Beispiel. Als ich irgendwie 16 war, von meiner ersten Freundin, habe ich ein Parfüm geschenkt bekommen. Das habe ich dann benutzt, hat sehr gut gerochen und ich habe das dann weiter benutzt. Das gab es dann irgendwann nicht mehr. Ich habe dann so Vorräte aufgekauft und es gibt ja so Apps wie CodeCheck. Genau, das ist übrigens also zum Exposom, ne, das haben wir vergessen zu sagen. Also wir haben über den Darm gesprochen, im Wasser, die Haut, ne, das ist ja genau das. Was trage ich auf? Körperpflege, Reinigungsmittel und aber auch der Geist, um das noch abzuschließen, was lasse ich an mich heran? Also Stressoren, Medien und so weiter. Aber jetzt mal genau zu diesem Thema Haut, Hautexposom, also was trage ich auf? Jetzt nochmal dieses Beispiel, dieses Parfüm geschenkt bekommen. Und dann gibt es ja so Apps wie CodeCheck beispielsweise, die kann man runterladen und dann kannst du einfach den Barcode scannen. Und dann zeigt er dir an, gibt es da problematische Stoffe oder ist es im grünen Bereich?
Das okay.
Und da habe ich eben rausgefunden, schon länger her, dass ich mich da wirklich jahrzehntelang eigentlich einer Hormontherapie und einer fortpflanzungsschädigenden Therapie unterzogen habe. Da war nämlich Butylphenyl-Methylpropionat drin, was besonders besorgniserregend ist und fortpflanzungsgefährdend, ist auch verboten in der EU. Deswegen wurde das Parfüm wahrscheinlich irgendwann vom Markt genommen. Und dann gibt's, dann war da noch CI-19-140 drin. Das ist auch, steht im Verdacht, dass es Hyperaktivität verursacht. Und auch die Darm, das Mikrobiom kaputt machen kann. Und dann war noch Ethylhexyl mit Toxi, Cinnamat oder irgendwie sowas drin. Und das ist zum Beispiel stark schädigend für Wassertiere und kann auch die DNA schädigen. Und das stupt man sich dann drauf, ne, auf die Haut und atmet noch schön die Aerosole ein und denkt sich, oh toll, riecht das wunderbar. Aber gerade wenn man so Parfüme sich anschaut und Deodorants und die wieder, wie man gesagt, einmal durch CodeCheck jagt, dann sieht man, ei, das trage ich mir da eigentlich täglich auf, ne?
Richtig. Täglich. Es geht ja um das Tägliche, wie du gerade sagst, ne?
Genau. Und die Haut, die resorbiert viel mehr. Ja, viele sagen ja, das bleibt ja nur in der Epidermis, aber das stimmt ja nicht. Also es gibt ja sowohl Testosteroncreme, die man sich auf die Haut aufträgt, oder auch teilweise gab es auch Studien zu radioaktiven Ligand, also radioaktiven Tracern, die man auf die Haut aufschmiert und auch quasi systemisch werden. Also gibt es auch, das ist getestet, ja. Und also, wenn, genau, nochmal genau, also wenn man Bewusstsein schafft dafür, was mache ich, was führe ich diesem Organismus zu? Ja, was atme ich ein, was esse ich und trinke ich, was schmiere ich auf die Haut? Und eben ganz wichtig auch Mental Health, Geist, was lasse ich an mich heran? Stressoren, Medien.
Ja,
genau.
Das steigt auch, gefühlt steigt, ich stelle mir oft die Frage, hat man früher nicht darüber gesprochen? Oder steigt das wirklich?
Weil ich glaube, dass die Aufklärung nicht so da war, oder?
Genau, also ich glaube, die Boomer-Generation, die war, was es angeht, sehr resilient, oder stoisch. Ich weiß gar nicht, ob es so stoisch ist. Ich glaube, es ist eher so dieses Verdrängen und auch weniger Bewusstsein dafür haben, andere Probleme haben, ne? Also man war ja auch so eine, ist auch so eine Macher-Generation, auch wenn ich auf meine Eltern schaue. So Häuser gebaut und Kinder bekommen und einfach durchgezogen und gemacht, während jetzt natürlich die Generation kommt, will ich wirklich Kinder, kann ich mir das leisten, meistens wohnen noch zur Miete, niemand nimmt einen Kredit auf, also man ist natürlich, es ist ganz, ganz anders, also
es ist aber auch durch die Geschwindigkeit der News ein Wahnsinn, ich meine, passiert irgendwas auf der anderen Weltseite, habe ich das in wenigen Augenblicken sofort bei mir und weiß das. Und oft kommt mir vor, man wird dann mit so viel negativen Fakten und News zugeballert, dass man sich denkt, um Gottes Willen, da kriegt man dann Angst, wenn man Kinder hat und sagt, das eigene Kind will jetzt mit dem Zug 4 Stunden wohin fahren, dann denkst du, um Gottes Willen, weil dort ist das passiert, dort das und hin und das ist. Also das drückt schon extrem.
Total. Und ja, also ich versuche mich da rauszunehmen, ehrlicherweise, weil solange ich nichts daran ändern kann, ins Positive zu wenden, warum dann das System so belasten? Und es ist natürlich auch, naja, ich will jetzt nicht sagen divided impair, aber es ist natürlich in einem Angstraum sind die Leute ja weniger bei sich. Es ist auch schon, und Clickbait, ne, es ist halt alles auch irgendwie nur auf Klicks und
ja.
Es gibt ja auch irgendwie jetzt so Influencer, die sagen so, focus on the good news, so was ist Gutes passiert in der Welt.
Und ja, stimmt.
Ja, wenn man sich natürlich nur die schlechten Sachen reinfährt, dann kriegt man erstens so ein nihilistisches Weltbild. Und dabei macht die Menschheit ja auch so viele schöne und gute Sachen. Und vielleicht sollte man sich mehr darauf fokussieren als,
und genau, Fokus richten.
Und diese nur auf Klicks und reißerisch und dann Fake News und dann liest du irgendwie irgendein Video und dann siehst du, das ist, keine Ahnung, gar nicht von diesem Jahr, sondern 4 Jahre zuvor und es ist gar keine Explosion, sondern, ne? Also es ist schon sehr viel halt auch darauf aus, Follower, Klicks, und eben Angst verkauft sich halt auch gut.
Ja, das stimmt. Ich habe noch mal eine Frage zur Früherkennung. Kann man jede Krebsart früh erkennen? Ich weiß, so Brustkrebs, okay, dann kann man tasten, auch, ja, aber gibt es bei allen Krebsarten eine Früherkennung? Oder gibt es Krebsarten, wo ich sage, okay, da kann ich einfach Untersuchungen machen, aber dann ist es auch oft schon zu spät oder dann ist es schon hier, ohne dass man was gemerkt hat?
Ja, also alles kann es natürlich nicht erkennen. Es gibt ja auch viele seltene Tumorerkrankungen. Es gibt natürlich so einen Trend in den USA, wo man Whole-Body-MRIs macht. Also wenn jemand viel Geld hat, dann machen die einen Ganzkörper-MRT. Das ist oftmals sehr grobschichtig, also da sieht man auch nicht alles. Manche Sachen zeigen sich auch nur, wenn man Kontrastmittel gibt. Und dann hast du natürlich auch eine massive Überdiagnose, weil du hast dann oft irgendwie eine Zyste oder ein kleines Adenom, irgendwas Gutartiges. Und dann plötzlich hat man dann irgendwas, was dann aufpoppt und dann lässt man es vielleicht biopsieren, also eine Probe rausnehmen. Und dann hat man vielleicht viel unnötige Diagnostik gemacht. Dementsprechend scheiden sich da so die Geister. Was ein neuer Trend ist, wo man auch, der wird auch in den, also jetzt schon langsam in den USA versucht zu kommerzialisieren, ist, dass man zirkulierende Tumor-DNA misst. Also, dass man schaut, gibt's oder Fragmente von Tumoren, die von Krebszellen, die im, also entweder die DNA oder eben ganze Tumorzellen, die im Blut zirkulieren, und dass man dann das Blut nimmt und dann einfach abgleicht mit einer Datenbank aus DNA, um zu gucken, schwirrt da schon irgendwie DNA-spezifische Teilchen von irgendeiner Tumorerkrankung. Da kann man dann natürlich mehr Spektrum, also mehr Möglichkeiten. Aber ansonsten ist es natürlich die Früherkennung aktuell sehr beschränkt auf Hautkrebs, also Hautfrüherkennung. Das sieht man natürlich gut. Meistens, also ich habe jetzt auch schon mehrere rausgeschnitten bekommen, die dann immer alles eigentlich nur Nervus, also ein Muttermal war. Aber da hat man natürlich auf der Haut eine gute Möglichkeit, das zu sehen. Ansonsten, man fokussiert sich, der PSA kann man messen, wobei das auch sehr umstritten ist von der Spezifität und Sensitivität. Deswegen wurde es ja auch vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit, IQWiG, im Gesundheitswesen nicht übernommen in den Leistungskatalog in Deutschland, PSA-Kontrollen, wobei es von der, sag ich mal, Genauigkeit, wie die Mammographie eigentlich ist, die übernommen wird. Also da kann man Number needed to screen, also eine von 1000 Frauen kann man retten mit der Mammographie, das ist auch nicht besonders hoch. Und du hast natürlich auch trotzdem die Überdiagnose mit Biopsien und so weiter.
Ja.
Und oftmals, ich glaube, nur 20% aller positiven Mammographiebefunde sind schlussendlich dann auch Tumor, also sind dann auch positive Stanzen. Kann man auch mit KI jetzt verbessern, also geht ja auch der Trend hin, dass man KI dazu nimmt, gab es eine große Studie.
Ja, das wäre jetzt unsere nächste Frage gewesen, wie KI das Ganze verändert. Sehr spannend.
Ja, genau, also gab es eben diese große Studie, fast eine halbe Million Frauen, Mammografien, und dann eben, es läuft eben so, dass man eben zwei Radiologen gucken sich dieses Bild an, unabhängig voneinander. Und dann gab es eben es war eine Nicht-Unterlegenheitsstudie. Muss man natürlich immer sehen, dass die nicht gepowert ist. Sagt man es besser. Dafür ist es besser, aber auf jeden Fall ist es eine Nicht-Unterlegenheitsstudie gewesen, dass man eben die Radiologen konnten frei entscheiden, ob sie noch zusätzlich eine KI nehmen. Und tatsächlich war es so, dass die Detektionsrate dann deutlich besser wurde. 30% waren das, glaube ich, besser, relativ. Das waren dann, glaube ich, von 5,7% auf 6,7% ist dann hochgegangen. Ja, also es wird schon so sein, dass es auch unabhängig von der Brustdichte, was auch so ein Problem ist bei Mammografien, dass wenn man ein sehr dichtes Brustgewebe hat, dann sieht man nicht den Mikrokalk nicht so gut, was so ein Malignitätskriterium ist, also Bösartigkeitskriterium ist dieser Mikrokalk. Da wird schon viel kommen. Ich denke auch diese zirkulierende DNA und Liquid Biopsy, also flüssige Biopsie, wird interessanter werden mit in der Zukunft. Wobei man eben halt noch nicht genau weiß, was macht man denn damit, wenn man das gemessen hat. Also vor allem, wenn das so ganz klein ist, man sieht es noch nicht, dann ja, also was ist die therapeutische Konsequenz?
Das ist genau.
Das ist okay. So die.
Ja, man hört immer, es wird viel geforscht und dann gibt es vielleicht da was Vielversprechendes und da etwas und vielleicht sogar eine Spritze oder hin und her. Also darum, wenn man sich jetzt nicht so richtig damit befasst und immer nur irgendwas hört, dann denkt man sich, okay, das sind vielleicht schon Sprünge und jetzt mit der KI wird es weitergehen. Aber wie du richtig sagst, was ist die Schlussfolgerung daraus? Wie sieht die Therapie aus und wie ist der Umgang? Also
deswegen, ja, vielleicht sollte man sich nicht auf die Früherkennung so fixieren, die sekundäre Prävention, sondern man sollte sich eher auf die Sachen, die ich jetzt ändern kann, nämlich die Primärprävention fokussieren.
Ja, absolut.
Das heißt nicht, dass man trotzdem zur Früherkennung geht, ja, natürlich. Aber man hat eben doch viele Hebel. Und man kann ja einfach anfangen, seine Lebensstilfaktoren vielleicht so leicht zu ändern, so Baby-Steps zu ändern. Und
genau.
Ich kann nur jeden bestärken, jeder, der merkt, ich ändere kleine Dinge und plötzlich dann auch den physischen, den körperlichen Effekt merkt, das ist ja extrem selbstverstärkend. Das heißt, man merkt, oh wow, mir geht's besser, ich schlaf besser, ich habe mehr Kraft, mehr Energie, ich kann Dinge tun, die ich vielleicht vorher nicht mehr so gut konnte und mir geht's besser und dann wird man motiviert, noch andere Hebel anzusetzen und ja, und Ernährung ist einfach eine Sache, die man leicht ändern kann, ja, und
absolut richtig. Was würdest du einem jungen Menschen zu dem Thema Prävention, Krebsprävention mit auf den Weg geben? Wirklich einen jungen Menschen, weil oft sagt man ja, okay, da kümmert man sich dann.
In der Jugend zum, denkt man da noch nicht
ja, so weit. Natürlich, also zum Urologen gehe ich vielleicht einmal Mitte 30. Die Frauen sind da viel früher dran, ganz klar, das hat andere Gründe. Aber zum Urologen geht man dann irgendwann einmal und irgendwann mache ich Darmspiegelung, ist dann alles später. Aber was würdest du den jungen Menschen raten?
Also ich würde sagen, natürlich vermeide die Risikofaktoren, die klar sind. Also fang nicht mehr an zu rauchen. Das ist schon super. Ja, trinkt nicht allzu viel Alkohol. Es wird nicht so sein, dass man gar keinen Alkohol trinkt. Da wird man wahrscheinlich dann aus der Peer Group fallen. Ich weiß nicht, wie es ist. Also, es ist, glaube ich, man muss vielleicht auch das erst selbst erfahren, dass die Wirkung vielleicht nicht so toll ist, und nicht die positivsten Seiten aus einem herausholt. Deswegen wahrscheinlich ist es irrational. Achte auf deine Ernährung, optimale Ernährung bei uns in der funktionellen Medizin heißt also, dass man auf Qualität achtet, ja, also bio, unbelastet, frisch, unverarbeitet, dass man auf die Nährstoffdichte achtet, also habe ich da genug Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und auch dann natürlich die Individualität einpreist, was mag ich, was kann man, habe ich irgendwie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien natürlich, ne? Also ein bisschen auch einen Fokus auf die Ernährung frühzeitig legen, dass man nicht die ganze Zeit Chips und fertig essen, weil es schnell geht und aus Bequemlichkeit oder zu McDonald's und dass man schon früh anfängt, dass man erst gar nicht dieses viszerale Fettgewebe aufbaut. Also ich bin teilweise echt schockiert, wenn ich auch ins Freibad gehe und dann so junge Leute, die halt schon echt richtig zugelegt haben, das kriegt man echt schlecht runter. Ja, das ist ein Kampf im späteren Alter. Es wird immer mehr, weil man das dann deswegen, wenn man das schon einpreist, so nicht zu viel snacken, nicht zu viel von diesen ganzen ungesunden Sachen essen und proteinreich, kohlenhydratreich, aber gesunde Nährstoffe eben. Da haben wir schon zwei große Sachen. Ausreichend Flüssigkeit trinken, Bewegung, ja, gerade als junger Mensch sportlich aktiv sein. Das hat so viele positive Wirkungen, auch auf die Psyche, auf was man anzieht, wenn man auch irgendwie eine Partnerin sucht oder einen Partner. Ja, wenn man selber sich gut fühlt, dann strahlt man das auch aus.
Absolut, absolut, ja.
Und klar, Umwelttoxine versuchen zu reduzieren, dass man ausreichend schläft und erholt, sich erholt. Gerade junge Menschen haben auch einen höheren Schlafbedarf. Stress versucht zu reduzieren, also Ausgleich für den Stress. Aber das zählt eigentlich für jeden Erwachsenen. Also ich würde das jedem empfehlen. Ja,
zieht sich ja dann doch durchs Leben.
Zieht sich durch, das ist ein lebenslanger Weg und Prozess und ja, und dann kann man natürlich noch mit ja, Supplements und so weiter noch arbeiten, aber ich glaube, wenn man die Basics im Griff hat, dann, also wenn man da schon viel macht, dann fühlt man sich gut, dann zieht man positive Sachen in seinem Leben und viele Probleme der jetzigen Jugend lösen sich dann halt auch auf von Unsicherheiten, sich selbst, dem Körper.
Ja,
wenn sich das gut stimmt. Von innen heraus, dann überträgt sich das ja, nach außen. Und übrigens auch Hautprobleme, ne? Also wenn man gerade unreine Haut hat und so weiter, Rauchen macht schlechte Haut, diese ganzen produzierten Nahrungsmittel, die schlechte Ernährung, die Haut ist wie so ein Spiegelbild unseres Inneres.
Ja, so schifft das
ja. Oder die Innenseite des Darms spiegelt die Haut wieder, so gibt so Floskeln, ne?
Ja. Absolut. Wenn du innen alles voll ist mit Entzündung, dann das überträgt sich auf die Haut, dann hast du halt auf der Haut auch die Entzündung. Und natürlich diese ganzen Billigparfüms, ich kann jedem nur warnen, ich hab den Fehler auch gemacht, ja, mich jahrelang mit so einem hochtoxischen Parfüm eingesprüht.
Wo man gar nicht großartig nachdenkt, ne? Aber ich habe sogar gehört, man sollte das Parfüm nicht auf den Hals sprühen, sondern auf die Kleidung, weil vor allem auch die Haut bei dem Hals so dünn ist und das noch mehr aufgenommen wird. Also
wunderbar. Also ich benutze ehrlicherweise gar kein Parfüm mehr und auch kein Deo. Das ist ziemlich positiv, weil wenn man viel trinkt, Wasser trinkt und sich gesund ernährt, dann hat man auch nicht mehr diesen scharfen Schweißgeruch.
Mhm.
Der wird nur getriggert manchmal, also ich merke so eine Stresssituation, so Stressschweiß und Angstschweiß, der riecht nochmal anders, weil da irgendwie noch Hormone mit im Spiel sind. Aber wenn man sich, also viel Wasser trinkt und sich gesund ernährt, dann hat man auch nicht mehr so einen unangenehmen Schweißgeruch und dann muss man sich auch nicht diesen Aluminiumspray drauf sprühen. Und man spart natürlich auch extrem viele Kosten. Also wenn man gerade sich irgendwelche teuren Parfüms kauft, für die irgendwie 100 Euro das Flakon irgendwie kostet, das kann man sich alles sparen. Interessanterweise übrigens gibt es ja auch ganz interessante Studien, wenn wir über Gerüche reden wollen. HLA-Moleküle, also dieser Besatz von also unser Immunsystem, die Fähigkeit, Antigene zu erkennen, also Dinge, die in unser System kommen, wie Viren, Bakterien und so weiter, Pathogene, die zu erkennen das und dann auch zu vernichten und abzuwehren, ist ganz entscheidend, auch abhängig von dem HLA-Besatz. Das sind so Histocompatibility, Light Chain Proteine, die sagen, die mit dieser Rezeptoren halt mittragen. Und evolutionsgesehen möchte der Mann und die Frau ein Kind zeugen mit einem möglichst diversen HLA-Besatz. Das heißt, man sucht sich eine Partnerin oder einen Partner, vor allem die Frau sucht sich vor allem einen Partner mit dem gegensätzlichen HLA-Besatz, um dann dem Kind das volle Spektrum mitzugeben. Und das kann man riechen. Das können okay. Menschen riechen. Und das ist sehr interessant, weil in der Schwangerschaft ändert sich das. Dann will man die Schwangerschaft nicht gefährden mit einem Partner oder einer Partnerin, also vor allem einem Partner, der einen anderen HLA-Besatz mit einbringt, eventuell eine Infektion hat, die sie nicht abwehren kann und die Schwangerschaft gefährdet. Deswegen suchen sich da evolutionsgesehen Frauen Partner mit einem gleichen HLA-Besatz. Und die Antibabypille, darüber können wir auch noch sprechen, was ich einer jungen Frau beispielsweise empfehlen würde, die Antibabypille, die gaukelt dem System ja eine Art Schwangerschaft vor, hormonell. Das heißt, eine Frau auf Kontrazeptiva sucht sich nach dieser Studie einen Partner mit dem gleichen HLA-Besatz statt mit dem komplementären, also gegensätzlichen. Das heißt, also hört man ja auch öfters, eine Frau setzt die Pille ab und plötzlich kann sie den Partner nicht mehr riechen. Und das ist ganz interessant. Und wie gesagt, in Parfüme gibt es auch eine Studie, dass manche Parfüme verstärken diesen HLA-Geruch. Aber das ist nur so nebenbei, was mir gerade eingefallen ist, was ich sehr interessant finde. Dass
man das heißt, alle, die auf Partnersuche sind, sollen jetzt ChatGPT und Absatzung fragen, wie sie das erfolgreich umsetzt. Natürlich wird es jetzt noch viele Themen geben, aber ich glaube, wir haben einmal einen ganz guten Überblick bekommen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen können, dass man mit einem bewussten Lebensstil die Prävention genau und oft mit wenig Dingen schon wahnsinnig viel bewirken kann. Und Prävention natürlich, das Um und Auf ist, also ich denke, wer sich jetzt nicht Zeit für seine Gesundheit nimmt, braucht später sehr viel Zeit für seine Krankheit. Und darum ist vor allem die Prävention sicher eines der besten Altersvorsorgen, die man machen kann. Zum Abschluss haben wir noch eine Frage an dich und freuen uns über eine kurze Antwort.
Gibt es einen Blick in die Zukunft?
Überhaupt generell Krebsprävention an sich, Forschung, KI, gibt es irgendwelche Ansätze, wo man sagt, okay, es bahnt sich etwas an?
Es gibt viele Entwicklungen, auch in der Therapieform immer gezielter und auch das Immunsystem so zu modifizieren, dass es dann auch spezifischer auf den Krebs abzielt. Es gibt viel Forschung für zirkulierende DNA, Tumor-DNA, um das früh zu erkennen. Aber ich glaube, was relevanter ist vielleicht für die Hörer, ist eine eigene Zukunftsperspektive zu entwickeln. Und da finde ich immer das Zitat von Louis Pasteur ganz positiv, oder was gut sagt, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und deswegen als zukünftige Anregung für die Zuhörer ist vielleicht so eine eigene Root-Cause-Landkarte zu erstellen, wo man mal alles einpreist. So Umwelt, Hormone, Lebensstil, Entzündung, Schlaf. Und dann sich so eine Idee macht, wie könnte mein individualisierter Präventionsplan aussehen? Und ja, je früher wir eben diese Root Causes adressieren, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus einem gestörten inneren Milieu dann eine klinisch manifeste Tumorerkrankung entwickelt. Und das macht auch Spaß. Also da kann ich jeden nur bestärken. Und ja.
Ja, das ist schön.
Ein schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann zu einem anderen Thema oder zu einem neuen Thema wieder einmal. Vielen Dank. Alles Gute für dich.
Danke. Euch auch. Alles Gute. Alles Liebe.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.